Werbung.
Beim Bekämpfen aktiver Cyberattacken geht es um Zeit. Sofortige Reaktionsmaßnahmen sind ein absolutes Muss. Und das auch an Feiertagen oder mitten in der Nacht. Sophos Rapid Response holt Unternehmen schnell aus der Gefahrenzone. Ein Expertenteam reagiert rund um die Uhr und beseitigt das Problem, egal ob akute Malware-Infektion, Kompromittierung eines Systems oder ein unbefugter Zugriff. Jetzt mehr erfahren unter www.sophos.de/rapidresponse.
Heute bei CT Uplink 20 Jahre Fritzbox. Wir haben die 6670 getestet. Wir ergründen, was die Fritzboxen so erfolgreich macht. Und wir haben uns spannendes Zubehör angeguckt. Viel Spaß, bleibt dran.
CT Uplink.
Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink aus der CT-Redaktion. 20 Jahre Fritzbox, der schöne Router. Bei mir zu Gast sind Ernst Ahlers.
Hallo.
Und Andi Möcker.
Hi.
Ja, 20 Jahre. Was hat die Fritzbox so erfolgreich gemacht?
Die Integration vor allem. Vor 20 Jahren brauchte man, wenn man Internet und Telefonie haben wollte, zu Hause einen ganzen Gerätewust, stopft das in die Ecke und kriegt ein riesen Rattennest mit Kabeln.
Das war noch ISDN damals.
Das war so, ne? ISDN, DSL-Modem, Splitter, ISDN-Telefonanlage, Telefone, was auch immer. Und die Fritzbox hat angesetzt, das alles zu vereinheitlichen. Erst in kleinen Schritten und nach ein paar Jahren stand dann schon das All-in-One-Gerät da. Mhm. Das gefiel natürlich vielen Leuten, weil weniger Kabellage, weniger Geräte, übersichtlicher.
Und das haben die über die Jahre so weitergemacht. Ne? Was ist noch alles reingekommen in die Fritzboxen?
Also neue Zugangstechniken außer DSL, also Internet per Telefonkabel, gab auch Internet per TV-Kabel, Mobilfunk, Glasfaser, kam alles dazu.
ISDN, gab es eine ISDN-Fritzbox? Ich weiß das schon gar nicht mehr.
Also reines ISDN nicht, das war immer Zubehör bei der Fritzbox. Man konnte sie an ISDN-Leitungen betreiben und sie hat dann auch ISDN weitergegeben, zum Beispiel an eine ISDN-Telefonanlage für Firmen oder dergleichen.
Okay, und jetzt, was ist noch drin? Deckt ist ja mit drin in den meisten oder in allen?
Ja, Deckt ist drin, genau, also für eben die Festnetztelefonie und später dann auch mit Deckt ULE IoT-Geräte, also Temperatursensoren, Messsteckdosen, Türöffnungsmelder, solche Sachen zum Beispiel. Und jetzt sehen wir gerade, kommt Zigbee dazu. AVM hat sich ja auch an Meta beteiligt, möchte das jetzt integrieren.
Das sind, um es kurz zu erklären, Smart-Home-Techniken.
Genau, also, es sind Smart-Home-Funktechniken, speziell anders als WLAN, speziell darauf ausgelegt, wenige Daten zu übertragen und dann sehr energiesparend. Zigbee befindet sich auch auf 2,4 Gigahertz, nutzt aber so ein bisschen die Lücken zwischen den WLAN-Kanälen. Und damit kann ich dann auch ganz viel betreiben. Es gibt eine riesige Welt rund um Zigbee und Meta, was ja darauf aufsetzt, unter anderem auf Zigbee, aber auch auf anderen Standards, soll das dann alles vereinheitlichen und dann eben ermöglichen, das Ganze auch herstellerunabhängig zu benutzen.
Das heißt, die Fritzboxen sind quasi immer noch ein Konglomerat. Du hast sämtliche Kabeltechniken, also sämtliche Breitbandtechniken drin, die es so gibt. Dann hat man die Telefontechniken drin. Dann ist es also eine Telefonanlage und zusätzlich sogar eine Deckt-Funkanlage. Mhm. Jetzt gehen sie immer mehr Richtung Smart Home, um das noch zu integrieren. Sind das so die drei Bausteine?
Ja, AVM hat es geschafft, über die Jahre einfach alle Plätze zu besetzen. Also wie Ernst gerade schon sagte, DSL, DOCSIS-Kabel, Mobilfunk und jetzt die Glasfaser und natürlich auch die neueren Standards. Da war AVM immer relativ schnell dabei, dass einfach die neuesten Modems auch da drin waren, sodass ich hohe Geschwindigkeiten hatte. Und natürlich die Software. FritzOS, ein ganz großes Thema, ist überall gleich. Wenn ich eine neue Fritzbox kaufe und ich meine Fritzbox war nicht allzu alt, dann wechsle ich in ein OS, was ich schon kenne. Ne? Das ist wie wenn von Windows 10 zu Windows 11, es gibt ein paar Änderungen, es gibt ein paar Neuerungen, aber ich kenne das eben. Und es ist vor allen Dingen eine sehr runde Geschichte. Wir haben jetzt letztens mal geschätzt, AVM lässt sich von der Ankündigung eines Produktes bis zur Markteinführung immer so gefühlt 6 Monate bis 2 Jahre Zeit. Mhm. Und wenn dieses Produkt dann da ist, dann haben wir eigentlich selten gravierende Mängel. So, das heißt, die runde Software, also die runde Hardware, die runde Software, die haben AVM meiner Meinung nach auch einfach auch zum Erfolg verholfen. Ne? Also
man muss aber auch sagen, wenn eine neue Fritzbox rauskommt, ist die Firma nicht statisch. Sie funktioniert. Man hat alle Funktionen, die man von den anderen Boxen kennt. Aber das eine oder andere funktioniert noch nicht ganz so rund. Das haben wir jetzt bei der 7670 auch wieder gesehen.
Das ist jetzt ja die neueste.
VPN ist da noch so ein bisschen langsam, aber AVM hat schon gesagt, da arbeiten wir dran und mit den nächsten Firmware-Updates wird sich da bestimmt was verbessern.
Mhm. Kannst du beim Umstieg eigentlich deine Konfiguration mitnehmen? Also gerade so Telefonie sind ja ganz schön viele Einstellungen, die man da machen kann. Eigentlich.
Wenn du von einer Fritzbox auf eine andere Fritzbox wechselst, kannst du das Allermeiste mitnehmen. Ja, zum Beispiel konfigurierte Telefonnummern, WLAN und so weiter. Man muss an kleinen Stellen vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist relativ schmerzfrei, wenn man ein bisschen Erfahrung hat.
Fritzbox ist ja so ein bisschen das Synonym dazu, der tolle Router zu sein. Wisst ihr, was sie für Marktanteile in Deutschland ungefähr haben?
Den aktuellen wissen wir nicht genau, aber in der Spitzenzeit, das war so um 2010 rum, war das fast an die 70%, also schon enorm. Das hat natürlich auch mit dem OEM-Geschäft zu tun, dass AVM seine Produkte mit einem anderen Gehäuse zum Beispiel an Internetprovider verkauft hat, die ihren Kunden zur Verfügung gestellt haben.
Haben das viele gemacht?
Einige also, doch, ja.
Also 1&1 ist da ganz vorne dabei und auch also noch immer dabei. O2 hat es eine Zeit lang gemacht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ja die 7412 und die 7560 auf dem Tisch stehen. Das sind so zwei dieser etwas älteren OEM-Modelle, die die AVM für 1&1 gebaut hat. Und das sind auch beides Modelle, die ich so gar nicht im Handel kriege. Die haben wir jetzt vom Gebrauchtmarkt geholt. Mhm. Das sind zum Beispiel gerade für 1&1, der ja preislich sehr weit unten ansetzt als Anbieter. Zum Beispiel so ein Einsteigermodell wie die 7412. Sowas macht AVM relativ selten. Na, also das Kleinste, was man, glaube ich, im Moment kriegen kann, ist die 7510. Die hat halt keinen 5 GHz WLAN. Und diese 7412, das war so dieses Gratis-Modell, was man bei 1&1 Verträgen dann zum Teil dazu gekriegt hat. Na, und das verschafft natürlich auch Marktanteil und ist für 1&1 ein ganz großer Vorteil, weil da eben auch das klassische Fritz OS draufläuft. Ich muss mich also nicht umgewöhnen und 1&1 muss nicht viel in die Entwicklung reinstecken, sondern da ist ein 1&1 Assistent drauf und alles dahinter ist klassisch Fritz OS.
Die müssen ja quasi nur was abschalten sozusagen irgendwie.
Ja, das nutzen und, manche Provider auch aus, so im Bereich Internet per TV-Kabel. Da soll man dann zum Beispiel, wenn man eine Fritzbox hat oder einen eigenen Router von dem Provider, fürs WLAN extra zahlen. Finden natürlich viele nicht gut. Und da ist natürlich dann auch der Griff zu einer eigenen Box recht naheliegend.
Hat der AVM irgendwie Konkurrenz? Gibt es andere Routerhersteller, die auch so viel integrieren?
Werbung.
Beim Bekämpfen aktiver Cyberattacken geht es um Zeit. Sofortige Reaktionsmaßnahmen sind ein absolutes Muss. Und das auch an Feiertagen oder mitten in der Nacht. Sophos Rapid Response holt Unternehmen schnell aus der Gefahrenzone. Ein Expertenteam reagiert rund um die Uhr und beseitigt das Problem, egal ob akute Malware-Infektion, Kompromittierung eines Systems oder ein unbefugter Zugriff. Jetzt mehr erfahren unter www.sophos.de/rapidresponse.
Es gibt einige Ansätze. TP-Link ist denen sehr auf den Fersen zum Beispiel. Und wenn man in den eher professionellen Bereich guckt, Raytech haben auch sehr gute 1&1-Router. Die findet man eher in kleinen Firmen. Und es gab vor vielen Jahren mal einen Ansatz mit der sogenannten Horst-Box.
Ja, D-Link.
Von okay. D-Link. Die hat sich aber nicht durchgesetzt. Unter anderem auch, weil die recht teuer war und relativ aufwendig gebaut mit mehreren Platinen im Gehäuse. Das hat sich wahrscheinlich einfach nicht gerechnet. Und da hat dann auch sind die meisten Leute dran vorbeigegangen.
Ist AVM im Ausland eigentlich auch so groß oder ist das eher so ein deutsches Phänomen?
Es ist überwiegend ein deutsches Phänomen, muss man sagen. Die haben hier einen starken Marktanteil aufgebaut, aber du findest sie auch im deutschsprachigen europäischen Ausland. Es gibt auch internationale Versionen, teilweise in England werden sie genutzt. Da gibt es schon so ein paar, wie sagt man, Auswanderer.
Okay. Aber so richtig groß weltweit konnten sie nicht starten. Gibt es in anderen Ländern dann andere Konkurrenten, die dort wiederum besser funktionieren, die dann hier in Deutschland gar nicht so Fuß fassen konnten?
Ja, du findest natürlich auch hier in Deutschland andere Marken, aber dann zum Beispiel von den Providern unter Eigenmarke verkauft. Sercom ist ein großer Hersteller zum Beispiel. In Asien gibt es natürlich noch ganz andere. Huawei ist eine Riesennummer. Und wenn man in Richtung Taiwan guckt, Zeixel zum Beispiel, die gibt es natürlich auch hier in Deutschland. Da sind die Marktanteile von AVM natürlich verschwindend bis null.
Drexel, das war doch die Marke früher, als man noch wählen musste und Modems hatte. Das waren auch die beliebtesten 14-4er Modems damals.
Soweit ich mich, soweit ich weiß, ist das mit der Routerfreiheit auch eher so ein deutsches Ding. Mhm. In der Schweiz und in Österreich gibt es das meines Wissens nach nicht. Das heißt, auch dieser Markt, der sich ja daraus entwickelt hat, dass auch man in Deutschland einfach diese Wahlfreiheit haben wollte, den gibt es in vielen Ländern gar nicht mal so sehr. So, also da wird dann oft gesagt, so, das ist der Router, den du dazu kriegst, und dass du dahinter hängst, ist egal, aber der Router bleibt da. Ne? Und diese Routerfreiheit bei uns in Deutschland hat, denke ich, AVM auch einen ganz kräftigen Antrieb verliehen, weil eben einerseits die Leute sich hier vielleicht auch gar nicht so viel vorschreiben lassen wollen und andererseits eben die AVM es geschafft hat, einen guten Mittelweg zwischen professionellen Funktionen und einfacher Einrichtung zu finden. Mhm. Wenn wir zum Beispiel uns die, wenn wir in die Geschichte zurückgucken und uns zum Beispiel die VPN-Funktion angucken, da war AVM der erste Hersteller, der es in einem Router wirklich einfach integriert hatte. Ich meine, es kam mit der Fritzbox 7170, also das Vorgängermodell zur 7270, wo man dann das Fritz VPN einrichten konnte, eine Abwandlung vom IPsec VPN, die AVM da gebaut hatte, um eben Fritzboxen miteinander zu vernetzen. Mhm. Und das war damals ein absolutes Einhorn, wie man heute sagen würde, das in einem Privatkundenrouter drin zu haben und dann so Side-to-Side VPN einrichten zu können. Das sind Dinge, die Fritzbox besonders gemacht haben und die wahrscheinlich auch einfach Leute gelockt haben, weil es wurde ja immer mehr. Wir haben zum Beispiel so Sachen wie IP-Kameras, sind ja in den 2010ern auch aufgekommen. Da wurde man ja auch eventuell per VPN drauf zugreifen. Dann hatten wir die NAS-Funktion, die dazugekommen ist. Externe Festplatten, wo man drauf zugreifen wollte. Und solche Dinge gab es einfach lange Zeit in anderen Privatkundenroutern eben nicht. Ne?
Da möchte ich mal einhaken. Was man mit dem VPN zum Beispiel anstellen konnte, war die Fritzbox in der Ferienwohnung mit der Fritzbox zu Hause verbinden. Und in der Ferienwohnung reagieren die Telefone dann auf die heimischen Nummern.
Oh, okay. Mhm.
Das haben einige Leute genutzt, die zum Beispiel eine Ferienwohnung in Spanien haben, aber trotzdem da erreichbar sein wollen, wie wir aus Leserzuschriften wissen.
Das ist ja praktisch. Genau, ihr habt auch schöne viele Leserzuschriften gesammelt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, das heißt, in den anderen Ländern sieht es eher so aus, man kriegt von seinem Mobilfunkprovider, von seinem Festnetzprovider da irgendein Kästchen hingestellt, da kann man vielleicht sein Festnetztelefon anschließen und dann einen ganz normalen WLAN-Router. Das heißt, man hat schon zwei Kästen. Wenn man dann ein NAS haben will, kommt das dritte Kästchen dazu, und wenn man dann eine Smart-Home-Zentrale braucht, kommt das vierte Kästchen dazu. Ein AVM integriert es einfach.
Heute sind es oft natürlich auch Kombi-Router, ne? Wenn ich jetzt zur Telekom gehe und oder zur Vodafone, dann kriege ich Speedbot bzw. eine Easybox. Und so läuft das in anderen Ländern auch. Also ich kriege da Kombigeräte. Ich glaube, da würden dann die Leute schon rebellieren, wenn man ihnen dann irgendwie drei Geräte hinstellen würde. Diese Kombigeräte, die können auch manchmal zusätzliche Dinge, aber sind eben nicht so mächtig wie so ein AVM-Gerät.
Also seid ihr schon durchaus damit zufrieden, dass sie sich so durchsetzen, weil sie deutlich mehr bieten auch als die Konkurrenz, ne?
Ja, muss man sagen. Vor allem, wenn man mal Richtung IPv6 guckt, das hat sich ja ausgebreitet, seit die Telekom es 2012 eingeführt hat. Das haben die Fritzboxen als eine der ersten Routerfamilien gleich richtig gemacht. Wenn du zu Hause zum Beispiel einen eigenen Server stehen hast, der über IPv6 erreichbar sein soll, dann geht das mit einer Fritzbox relativ einfach. Unter anderem auch, weil AVM selber so einen DynDNS-Dienst dafür angeboten hat, den jede Fritzbox einfach mitkriegt.
DynDNS, das heißt, das braucht man, um sozusagen von außen rauszuwinden, über welche IP man jetzt in das Heimnetz rein.
Nur, dass du deine heimische Fritzbox über einen symbolischen Namen erreichst und nicht, indem du die ganze Adresse einklimpern musst.
Genau, und die sich ja auch dann mal ab und zu ändert und man weiß noch nicht immer so genau, wie oft.
Der Name bleibt gleich.
Ja. Ja, das ist gut. Diese NAS-Funktion, wie ist die implementiert? Was kann man da direkt anschließen an die Fritzboxen?
Zum Beispiel eine USB-Festplatte oder USB-SSD. Und die Fritzbox stellt das wie ein Windows-Share im internen Netz bereit. Mhm. Das geht auch so, dass verschiedene Leute, also dass du über die Benutzer, die du in der Fritzbox anlegen kannst, verschiedenen Leuten verschiedene Rechte geben kannst. Manche dürfen dann auf diesen Massenspeicher zugreifen übers Netz, andere nicht.
Taucht das was? Ist das schnell genug? Ist das flexibel genug?
Das hängt sehr vom Fritzbox-Modell ab. Die sind ja alle unterschiedlich mit Prozessoren bestückt. Und die moderneren Geräte, da kommst du tatsächlich mal auf so 80, 90 MB pro Sekunde, wie du sie auch von einem langsamen NAS bekommst.
Also für so Einstiegs-NAS kann man das erstmal einfach dran anschließen und gucken, wenn es einem zu lahm oder...
Als Familiendatentümpel reicht es auf jeden Fall.
Ja, Datentümpel ist ein schönes Wort, genau. Also ich finde für zum Beispiel, was ich früher gemacht habe, heute habe ich ein größeres NAS dort stehen, ist, ich habe einfach meinen kompletten Handyspeicher nachts einmal gebackupt, dann habe ich auch alles, diese ganzen WhatsApp-Chats und Fotos und so weiter, die sind dann alle dort auf dieser USB-Festplatte gewesen und das hat einfach nachts, wenn das Handy da irgendwie 6-7 Stunden lang angeschlossen ist, das völlig ausgereicht, um die Fotos des Tages zu übertragen und ich finde, es ist eine schöne Funktion, weil ich höre es immer noch und immer wieder, ich habe mein Handy verloren, alle meine Fotos sind weg. Es ist vermeidbar, es ist sehr einfach, eben wenn man diese Fritzbox zu Hause stehen hat, selbst diese 1&1 Modelle hier zum Beispiel, die hat zum Beispiel einen USB-Port, wenn auch nur 2.0, ein 256 GB USB-Stick irgendwie in der Größe des Handyspeichers und dann kann man das nachts einfach machen lassen und ist dann nicht todunglücklich, wenn man die Daten verloren hat. Ne?
Und dann ist die Geschwindigkeit ja wirklich sekundär. Ne?
Einfache Regel, lieber ein langsames Backup als gar keins.
Ja, genau. Auf jeden Fall kann ich wirklich unterstützen. Denkt bitte alle Zuhörer, Zuschauer, denkt bitte dran, eure Fotos und eure Sachen oft zu backuppen. Wir hören so viel davon, dass die Handys verloren sind, geklaut werden, kaputt gehen, runterfallen, dann sind alle Fotos weg. Das Handy kann man ersetzen, aber für die Fotos muss man irgendwie 10 Jahre lang wieder um die Welt reisen, um alle Erinnerungen nochmal zu machen, das ist nicht so einfach.
Denkbar. Ja, dann fotografieren wir dein 16-jähriges Töchterchen in 6 Jahren.
Ja, genau. Man kriegt es nicht.
Rückwärts geht's nicht.
Rückwärts geht's nicht. Das ist mit das Wichtigste. Die Smart Home Funktionen, die da mittlerweile drin sind. Fritzbox selber, beziehungsweise AVM bietet ja ein bisschen Hardware an. Was haben die im Angebot selber?
AVM hat aktuell... Tatsächlich ist das ja RSV Gadget, wir sind ja RSV Netze. tatsächlich hat AVM momentan so eine Schaltsteckdose. Es gibt einen Taster, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt mittlerweile ganz neu, glaube ich, vorgestellt, so ein Decktöffnungsmelder, also für Fenster und so weiter und so fort.
Vergiss die Heizungsthermostate nicht.
Stimmt, die Heizungsthermostate gibt's auch schon eine gewisse Zeit, aber es werden auch andere unterstützt aus diesem Deckt-ULE-Kreis. Und jetzt ist natürlich offen, was kommt mit Zigbee und Meta noch alles dazu und vor allen Dingen, wie stark wird AVM das unterstützen, weil ich meine, auch wie bei Zigbee, wo man darüber spricht, ja, die Lampen, die werden alle untereinander unterstützt, die Realität ist ja eine andere. Das heißt, am Ende hängt es davon ab, was an wirklich an Geräteklassen unterstützt wird. Ne?
Da wird, denke ich,
viel entwickeln.
Ja, das ist eine strategische Entscheidung. Sie hatten auf Deckt ULE gesetzt, aber da gibt es gar nicht mehr so viele Hersteller und ich glaube, vielleicht Gigaset, ich glaube, einer der größten Hersteller von Deckt ULE baut es aber wiederum genau so ein bisschen unspezifisch, dass es mit den Fritzboxen nicht klappt. Und mit Zigbee setzen die jetzt ja quasi aufs größere Segment, wo sie hoffentlich mehr Hardware dann anbinden können.
Wenn da das Meta-Protokoll drüber läuft, dann wird das eine richtig runde Sache, weil die Fritzbox dann dazu sagen, auch Meta-Geräte aus dem WLAN mit einbindet.
Das heißt, die Fritzbox ist dann auch eine Meta-Zentrale.
Mehr oder weniger, ja. Mhm. Also eine Bridge auf jeden Fall, weil sie die per Zigbee angebundenen Meta-Geräte steuern muss und auch die per WLAN angebundenen.
Mhm. Und auch die per Deckt angebundenen Icon noch.
Ne? Ich weiß nicht, ob es da Meta gibt.
Weiß ich auch nicht. Aber
der Meta läuft ja über TCP/IP.
Ja, aber wenn zumindest die Fritzbox die Zentrale ist, dann ist der ja relativ egal. Dann bietet sie ein paar Geräte über Deckt an und ein paar über Meta und alles müsste...
Sie kann auf jeden Fall ihre Deckt-ULE-Geräte ins Meta-Netz mit einbinden, das ist klar.
Genau. Mhm. AVM hat ja vor ein paar Monaten so einen kleinen externen Router rausgebracht, der dann Zigbee kann. Und jetzt ist es ja in die Router integriert. Ne?
Richtig. Das ist bei der 7670 das erste Mal so. Da ist ein eigener Zigbee-Chip drin. Eigentlich ein ein Multiprotokoll-Chip, der zum Beispiel Bluetooth LE, NFC und Zigbee spricht und AVM nutzt davon die Zigbee-Schnittstelle.
Das heißt, Bluetooth ist nicht eingebaut in die Fritzbox.
Sie könnte es prinzipiell sprechen, aber Zigbee ist in diesem Fall das Wichtigere.
Sie haben noch keine Idee, um es zu implementieren, sozusagen. Also
Bluetooth ist in diesem Smart-Home-Kosmos auch eher so eine Randerscheinung. Es ist nicht ganz weg, aber wir reden schon hauptsächlich über Zigbee. Z-Wave ist auch relativ groß. LoRa kommt gelegentlich vor. Das hat sich also nicht so sehr ergeben, dass man da jetzt sagt, okay, Bluetooth ergibt Sinn. Zigbee ist schon das, wo man wirklich die Masse an Geräten kann. Es gibt eine unglaublich großes Repository an Geräten, was man nutzen kann. Ich habe letztens mal wieder über Zigbee to MQTT geschrieben. Das ist so eine Open-Source-Variante, wo man praktisch versucht, möglichst viele Geräte zu unterstützen. Und da sind 3000 im Device-Repository. Okay. Das ist schon wirklich eine riesige Auswahl vom Bewegungsmelder, zum Öffnungsmelder bis hin zum irgendwie Gartenbewässerungsding. Da gibt es also unglaublich viel. Das heißt, das ist, wenn AVM tatsächlich anfangen sollte, in diese offene Geschichte reinzugehen und zu sagen, wir versuchen jetzt einfach mal alles zu unterstützen, was geht, dann sehe ich da ein riesiges Potenzial, dass die Fritzbox sich zu einer soliden Smart-Home-Zentrale entwickelt, wobei AVM da wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen mehr nachrüsten muss, was so Logik angeht. Also vielleicht sehen wir da tatsächlich irgendwann so eine Flowchart-basierte Programmieroberfläche wie Node-RED zum Beispiel, weil eben sowas dann praktisch das ist der Ort, wo die Reise hingeht, wenn man mit Smart Home anfängt. Irgendwann stellt man fest, es gibt Grenzen und muss dann gucken, wie man seine Logiken baut. Und wenn die Fritzbox genau das werden soll, dann muss AVM da nachrüsten. Dann reicht es nicht, die Schnittstelle zu integrieren, sondern da muss da auch softwaretechnisch noch mehr passieren.
Das heißt, die anderen Smart Home Zentralen sind doch nochmal einen Schritt weiter.
Ja.
Was die Bedienoberfläche, was die Logiken, was die Möglichkeiten angeht.
Ja, genau. Also wenn man sich nicht gerade auf einen Hersteller einschießt und sagt, okay, ich kaufe jetzt, sagen wir mal, ganz viel KNX oder Luxon oder so, dann landet man ja irgendwann in diesem Bereich Home Assistant, Open Hub, Node-RED, wo man eben die Dinge herstellerunabhängig miteinander
kombinieren kann. Genau, das sind Zentralen, die kann man, weiß ich nicht, auf dem Raspi oder auf einem irgendwie uralten Notebook mal installieren und kann versuchen, darüber alles einzubinden, was das eigene Smart Home so hergibt. Mhm. Und die haben dann mehr Möglichkeiten,
genau,
was die Fritzbox momentan noch bietet.
Genau, wir verhalten uns im Prinzip dann in diesen Smart-Home-Umgebungen einfach Schnittstellen offen, sagen, ein neuer Hersteller, juhu, komm her. Und diese geschlossenen Universen, die es dann normalerweise gibt, die sind dann nicht mehr so Thema. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, wie AVM damit umgehen wird, mit dieser Entwicklung, auch mit in Richtung Meta, weil das ist etwas, was man bei AVM eher seltener sieht. Wir haben ja auch lange Zeit von AVM gehört, WireGuard, wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir da hingehen.
WireGuard ist eine VPN-Technik,
wo AVM uns lange Zeit im Dunkeln gelassen hat, ob sie es integrieren oder nicht. Und jetzt haben sie es tatsächlich ja integriert. Es ist ein komplettes Open-Source-Projekt. Und auch bei Smart Home, wenn sie da irgendwas machen möchten und nicht das Rad neu erfinden wollen, dann müssten sie gucken, wo sie sich bedienen können. Und da bin ich gespannt drauf, welche Software das am Ende wird und wie AVM sie tatsächlich integriert, wenn sie das überhaupt wollen, dass eben komplexere Logiken auf der Fritzbox ausgeführt werden.
Zu WireGuard möchte ich noch nachschieben. Da hat es vielleicht ein bisschen Antrieb gebraucht, denn die Deutsche Telekom war mit ihren Speedport-Routern tatsächlich die erste Firma oder der erste Provider, der WireGuard angeboten hat.
Okay.
Und plötzlich ging es auch bei der Fritzbox.
Das war ja irgendwie so ein Trend, dass alle vom normalen alten VPM auf WireGuard umgestiegen sind.
Ja, weil WireGuard einfach viel leichter zu konfigurieren ist. Es gibt nicht 1000 Optionen, bei denen man was falsch machen kann, sondern man erstellt ein Profil, exportiert die Datei oder fotografiert einen QR-Code und schon steht die Geschichte.
Okay, das heißt, für Admins ist es einfacher einzurichten und definitiv für die Nutzer dann auch einfacher zu nutzen.
Ja, und es liefert deutlich mehr Leistung. Also so wie es implementiert ist, sehen wir Leistungssteigerungen um 30-40%. Auch bei manchen Prozessoren auch mal rasant viel mehr. Es hängt auch davon ab, wie es implementiert ist tatsächlich. Aber selbst auf solchen Geräten, wenn man da jetzt zum Beispiel ein anderes Betriebssystem drauf flasht, also WireGuard gibt's hierfür nicht mehr, dann kommen da rasante Datenraten bei rum im Vergleich zu dem, was das Fritz VPN früher erreicht hat. Und das wird, denke ich, für AVM auch ein ganz großer Antrieb gewesen sein, weil auch die ganzen Fritzboxen liefern dann einfach viel mehr.
Ne? Muss man ein bisschen einschränken. Es hängt immer davon ab, ob der jeweilige Prozessor in der Fritzbox einen IS-Beschleuniger fürs IPsec hat. Das ist die VPN-Technik, die dem Fritz-VPN zugrunde liegt. Und WireGuard geht an solchen Beschleunigern vorbei. Das läuft nur direkt auf dem Prozessor, aber nutzt dann eben auch alle Kerne.
Ah, okay. Das heißt, WireGuard ist vielleicht auf vielen Prozessoren schneller, aber auf manchen
schneller
nicht.
Genau.
Okay. Und AVM hat doch WireGuard dann auch für ganz viele alte Fritzboxen nachgerüstet per Firmware-Update.
Ja. Wann fing das an? Fritzbox 7.5, ne?
Ja, ich glaube, es war 2021 oder so in dem Dreh rum.
Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es schon einige Zeit drin und hat AVM grundsätzlich bei allen aktuell vertriebenen Boxen. Mhm. Deren Update-Strategie ist ja so, wenn man komplett neue Funktionen bringt, bekommen das erstmal alle Boxen, die zurzeit vertrieben werden. Und dann werden noch so die Bestseller aus den letzten Jahren damit bestückt.
Ah, ja.
Mhm. Zum Beispiel gab es vom ganz aktuellen Fritzbox 7.57 auch ein Update für die 7490, die vor über 10 Jahren rausgekommen ist.
Okay. Mhm.
Die wird heute noch genutzt, wie wir von Lesern wissen.
Mhm.
Nicht als Hauptrouter, aber dann zum Beispiel als Deck-Repeater beispielsweise.
Das ist, wie kriegen die das hin? Ich meine, die haben doch nicht nur eine Prozessorplattform und stecken dann immer den schnellsten davon rein, den sie jeweils kriegen können. Das sind doch Dutzende Plattformen, die die mittlerweile unterstützen müssen, oder?
Die haben sich einige rausgesucht, deren internen Entwicklungsprozesse kennen wir natürlich nicht, aber auch da arbeiten Profis, ganz klar. Und wenn man zum Beispiel mal die ganz neue 6670 anguckt, die teilt sich den großen Teil der Hardware mit ihrer Vorgängerin 6660.
Mhm.
Ausgetauscht ist der WLAN-Chip und neu dabei ist dieser Zigbee-Chip.
Mhm.
Ansonsten ist die Technik identisch. Das heißt, die konnten auch sehr schnell A, die Platine entwerfen und B, die Software zum Spielen kriegen.
Ich gehe auch davon aus, dass deren Entwicklungsumgebung doch sehr gut strukturiert ist. Das heißt, dass sie, wenn sie kompilieren, dann auch gleich für mehrere Plattformen kompilieren können, dass sie halt zum Beispiel solche Sachen wie Hardware-Definitionen benutzen für bestimmte Boxen, dass sie einfach lange Listen haben, wo drin steht, was wo ist, auf welchem Pin, und dann kann man das sehr dynamisch regeln. Und was Ernst halt gerade auch schon meinte, das wird einfach eine große Rolle spielen. Also ich gehe mal davon aus, dass hier, ich glaube, die hat noch kein Wi-Fi 6, die 6850 5G, oder?
Hatte die. Bin ich nicht sicher.
Weiß ich nicht auswendig. Wenn sie es nicht hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Qualcomm-Plattform ist. Da gibt es die EPQ40-Plattform. Mhm. Und die ist natürlich sehr ähnlich da, wenn man das für die 4040 zum Beispiel, für die 7530, 7520, das ist alles diese gleiche Plattform, dann hat man es natürlich sehr einfach. Ne?
Mhm. In den neuen sind Intel-Prozessoren drin, ne?
Das hängt davon ab. Einige. Bei den Kabelboxen ist es oft so, aber das ist keine Regel.
Mhm. Qualcomm ist drin, MIPS ist doch wahrscheinlich auch irgendwo mal drin gewesen.
Ja, in früher Lantic, jetzt MaxLinear System on Chips ist es gerne drin. MaxLinear sind auch die Chips für die aktuellen Kabelboxen liefern. Und da steckt zum Beispiel auch wieder ein Intel-Kern drin.
Mhm. Okay, ja, also das heißt, deren Cross-Compiler-Fähigkeiten müssen schon ganz, ganz ordentlich sein. Und die Fritzbox-Oberfläche ist dann ja wirklich für die Admins immer die gleiche, wenn man da reingeht.
Ja. Ne? Also völlig die unabhängig. Sehen sich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Mal fehlt hier eine Funktion. Zum Beispiel gibt es bei den Kabelboxen, wenn man die als Breitbandrouter nutzen will mit einem externen Modem, gibt es kein PPPoE, wie man das für DSL braucht. Das heißt, die könnte man hinter einem anderen Modem betreiben, wenn man mal vom TV-Kabel weggeht.
Mhm. Okay.
Ne? Also mit bestimmten Techniken, aber eben nicht mit DSL.
Mhm. Gibt es für die Boxen auch alternative Betriebssysteme, OpenWRT oder Freifunk?
Freeds. Ja, genau, es gibt Freeds, das hinkt immer so ein kleines bisschen hinterher. Ansonsten kann man auf einige Boxen kann man OpenWRT flashen. Gerade diese IPQ-Geräte 7520, 7530, 4040 sind sehr beliebt, gerade weil man die auch günstig kriegt, gebraucht, und die sehr viel Leistung haben. Da gibt es dann allerdings wie immer Einschränkungen, weil eben diese Welt ist nicht Open Source, ne? Also Qualcomm, Intel, MaxLinear und wie auch immer, die rücken nicht gerne mit ihren Treibern raus. Da würde ich mir wünschen, dass die EU da irgendwann mal so ein bisschen Dinge gerade zieht. Das heißt, bei bestimmten Boxen funktionieren zum Beispiel die DSL-Modems nicht. Was auch seit Jahren und nicht unterstützt wird, sind die Deck-Chips von, Name vergessen. Ich weiß, wüsste mal, wie die Firma heißt.
Dialog,
genau. Dialog heißt die Firma oder die Chip-Reihe. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen eingeschränkt und habe auch nicht den Komfort. Was natürlich schade ist, weil gerade hier zum Beispiel, wenn man sich so eine 7412 anguckt, da hatte ich auch schon mal drüber geschrieben, die kriegt man für 5 Euro bei Kleinanzeigen. Und dann kann ich zum Beispiel damit einen WireGuard-Server in einem anderen Netz schalten, zum Beispiel solche Sachen halt. Ne? Also da geht schon einiges.
Wobei man noch anfügen muss, wenn es um Funk geht, spielt ja auch immer die Regulation oder die Regulatorik mit. Die Radio Equipment Directive der EU sagt, dass bestimmte Dinge passieren müssen oder nicht passieren dürfen.
Mhm.
Und das heißt, da bist du dann rechtlich geknebelt und kannst mit der Firmware für die WLAN-Chips beispielsweise nicht machen, was du willst.
Ah ja, okay. Mhm.
Und es ist auch niemandem zu empfehlen, das zu probieren. Wenn es auffliegt, wird es teuer.
Mhm. Okay, was sind das für Einschränkungen? Was müssen die unbedingt können?
Zum Beispiel nicht dauerhaft senden. Hm. Du musst Pausen machen. Du darfst bestimmte Sendeleistungspegel nicht überschreiten. Du musst Protokolle einhalten. Das hängt auch damit zusammen, dass so HF-Sender ja nicht immer 100% sauber senden. Wenn du sie ausreizt, dann streut es auch in andere Frequenzbereiche und das will man nicht.
Okay.
Wenn dann zum Beispiel dein Decktelefon nicht mehr richtig funktioniert, weil du das WLAN zu hoch gedreht hast, ärgerst du dich auch selber.
Oder die Nachbarn.
Vor allem dir.
Genau, ja. Gehört auch diese 5 GHz Abschaltung, dass du irgendeine Radarabschaltung musst doch da im
Dynamic Frequency Selection, ja. Mhm.
Das ist so einer der Punkte, die in der Red mit drinstehen. Mhm. Das muss implementiert sein, sonst darfst du bestimmte 5 GHz Kanäle gar nicht benutzen.
Mhm. Okay. Wird das eigentlich oft in der Praxis wirklich abgeschaltet? Also kommt diese Radarabschaltung zum
Tragen? Das kommt immer wieder mal vor, ja, natürlich. Denn diese Radarerkennung ist nie 100% zuverlässig, genau wie Covid-Tests. Gibt's mal False Positives. Und dann muss das Ding den Kanal wechseln, auch wenn da nicht wirklich was ist.
Mhm.
Muss man mitleben.
Kommt jetzt ein bisschen, ist gar nicht das AVM-Thema. Was für Radars sind das eigentlich?
Die Wetterradare.
Wetterradare.
Zum Beispiel steht hier in Hannover am Flughafen auch eines. Mhm. Und je nachdem, wie das so durch die Häuserschluchten reflektiert, kann auch mal so ein Puls bei dir ankommen.
Also bei mir kommt er tatsächlich an.
Was es auch noch gibt, ja, ihr in eurem Gebäude, ihr wohnt ja auch relativ weit oben, das ist tatsächlich realistisch, ja. Mhm. Was es auch noch gibt, sind Luftbodenradare von so Hubschraubern, teilweise älter, heute sind die im 20 GHz Bereich, aber das ist genauso.
Also ich habe mich da mal erkundigt vor einigen Jahren, die arbeiten bei so ungefähr 4 GHz, aber da kannst du natürlich auch mal ein bisschen rüberstreuen. Der Punkt ist aber beim Radar, diesem Wetterradar, die Antennen sind extrem stark bündelnd. Das heißt, sie empfangen auch sehr gut. Wenn also deine Fritzbox so einen kleinen Splatterpuls macht und das Wetterradar kriegt das mit, dann sieht's aus, als wäre über deinem Haus eine Regenwolke, auch wenn da keine ist. Will natürlich auch
okay,
keiner.
Ja. Mhm. Kann es auch in Rettungshubschraubern drin sein, dann so ein alter Radar?
In modernen nutzt man das nicht mehr, da nennt man andere Frequenzbereiche. Das ist ja allgemein bekannt, diese ganze Geschichte. Es gibt ja nicht nur die Radio Equipment Directive, sondern auch eben die Zuteilung von der Bundesnetzagentur. Das ist ja alles geregelt, wo hier wer funken darf und wie. Das heißt, es ist ja allgemein bekannt. Ne? Also es ist allgemein bekannt, dass wir WLAN-Frequenzbereiche haben, Bluetooth und so weiter und so fort, 5 GHz, 6 GHz. Und da ist klar geregelt, was gemacht werden darf. Und auch dieser neue 6 GHz Bereich, können wir ja gleich nochmal genauer ausweizen, da ist klar geregelt, da gibt es Vornutzer, die dort mal zum Beispiel Richtfunkstrecken gebaut haben. Heute macht man es auch in anderen Frequenzbereichen. Mhm. Aber deswegen ist zum Beispiel auch geregelt, wenn du im Außenbereich Wi-Fi 6E nutzt, 6 GHz, dann darfst du maximal mit 25 Milliwatt senden, um die eben nicht zu stören. Mhm. Und so ist es eben auch für Radartechnik, bestimmte andere Funkmodi geregelt, dass am Ende dann eben diese Nutzer aus dem Band rausbewegt werden. Wir haben neuere Technik, wir können in höhere Frequenzbereiche für solche Dinge gehen und dann wird das so nach und nach mit der technischen Entwicklung, werden Dinge ersetzt und dann hört das eben auf, dass solche Störungen auftreten.
Genau.
Bei Wetterradar wird das, glaube ich, nicht der Fall sein, weil eben dieser Frequenzbereich sehr gute Resonanzen, glaube ich, aufweist bei Regengebieten. Ne? Also da wird das vermutlich so bleiben, aber wir haben ja jetzt den 6 GHz Bereich und dann wird alles gut.
Da ist es natürlich noch so, in der neuen Fritzbox 6670 ist das 6 GHz Band leider noch nicht mit drin. Da werden wir noch ein paar Monate auf die nächsten Modelle warten müssen.
Okay, genau, ja, kommen wir zu 6670. Die habt ihr euch auch angeschaut. Das ist momentan die modernste. Sie kann Kabel Richtung.
Sie ist für Richtung Internet per TV-Kabel. Sie hat Dualband-WLAN drin und zwar mit dem neuen Wi-Fi 7-Standard. Und ansonsten ist alles so wie bei der 6660, außer dass jetzt eben auch Zigbee dabei ist, wie wir eben schon erläutert haben.
Und kein 6 GHz WLAN?
Nein, das hat Vor- und Nachteile.
Ich dachte mal, 6E wäre dann in 7 enthalten, aber ist wahrscheinlich wieder nicht.
Nein, es ist optional. Du kannst auch mit Wi-Fi 7 funken, ohne das 6 GHz-Band zu benutzen.
Mhm. Wird das dann 7E heißen, wenn es drin ist?
Nein. Du musst dann einfach darauf achten.
Mhm. Gut.
Also der Standard ist erstmal frequenzneutral.
Mhm.
Du kannst diese Übertragungstechniken, die Wi-Fi 7 definiert, auf 2,4 GHz, auf 5 GHz, auf 6 GHz nutzen oder meinetwegen auf 23, falls es dann auch mal ein WLAN-Band geben sollte.
Ja.
Was der Hersteller dann daraus macht, ist dessen Sache. Das ist jetzt der erste Aufschlag, wenn man so will. Aber in den nächsten Monaten werden noch andere Boxen rauskommen für Glasfaser und DSL, wovon die bessere dann auch tatsächlich 3 Funkmodule hat. Mhm. Was wir neulich bei den ersten Wi-Fi 7 Tests festgestellt haben, das dritte Funkmodul braucht natürlich Strom. Und das heißt, diese Geräte werden dann eher so bei 15 Watt Leistungsaufnahme liegen. Die gerade frische 6670 ist bei 12 Watt. Mhm. Da spart man also schon ein bisschen. Oder anders gesagt, je mehr Frequenzbänder du nutzen willst gleichzeitig, desto teurer wird der Strom.
Ich denke mal, dass sie sich das ja auch einfach gemacht haben, die 6660. Die sieht ja platinentechnisch der 6670 sehr ähnlich. Und wenn ich darauf nur zwei WLAN-Chips ersetzen muss, dann ist es deutlich einfacher, als wenn ich ein komplett neues Platinendesign aufmachen muss, weil ich eben noch einen dritten Chip habe und vielleicht zusätzlich noch vier Antennen für vernünftiges MIMO. Mhm. Ja, also das ist einfach noch ein Kostenfaktor. Das kann ich wahrscheinlich schnell umsetzen. Dualband Wi-Fi 7, das geht schnell. Alles andere dann braucht dann doch nochmal eine neue Platine. Da muss ich neue Prüfungen machen und so weiter. Muss mir das genau überlegen. Einfach ein Wirtschaftsfaktor.
Ja. Und dann deren Entscheidung. Und dann können sie ja als nächstes mal die Glasfaser rausbringen, weil das Kabelangebot, gibt es viele Leute, die tatsächlich dann beim Kabel die freie Routerwahl nehmen und dann was nachkaufen?
Es gibt auf jeden Fall einige. Der Punkt ist aber, die Kabelprovider machen es dir natürlich schwer zu wechseln. Mhm. Wenn du einen eigenen Router betreiben willst, musst du ihn über deren Portal erstmal aktivieren. Auf den Dingern ist unten drauf so ein Code, den man dann da eingeben muss, damit die Leitung sozusagen für dich freigeschaltet wird. Mhm, okay. Das ist natürlich ein Aufwand, den manche Leute, weil sie sich wenig mit Technik beschäftigen wollen, auch scheuen.
Obwohl es eben wieder ein bisschen Strom. Ich habe irgendwann ja auch, bevor ich umgezogen bin, auch mein altes Vodafone-Kabelmodem nochmal gegen eine Fritzbox für ein paar Monate ersetzt. Also war schon irgendwie, man hat da mehr Möglichkeiten. Man fühlt sich da irgendwie kontrollierter, ne? Das fand ich schon cool. Ja, wie wart ihr sonst mit der 6670 zufrieden? Was hat der Test ergeben?
Sie ist noch nicht so ganz rund. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, der WireGuard-Durchsatz ist noch nicht so auf dem Niveau der 6660, obwohl derselbe Prozessor drin steckt, interessanterweise. Mhm. Aber vor allem arbeitet daran und die nächsten Firmware-Updates werden da bestimmt noch einen Schub bringen. Beim WLAN ist es so, sie ist schneller als die 6660, aber nicht so viel, dass man von Revolution sprechen könnte. Ne? Was Wi-Fi 7 da bringt, das setzt die 70er um. Und wichtiger ist aber eigentlich bei Wi-Fi 7 diese neue Technik namens MLO, Multi-Link Operation, dass ein kompatibles Smartphone zum Beispiel mit der Box in zwei Frequenzbändern gleichzeitig Kontakt halten kann.
Okay.
Das heißt, wenn du durch die Wohnung wanderst, streamend, nutzen die beiden Geräte dynamisch das jeweils bessere Band, ohne dass das Smartphone sich neu anmelden müsste.
So, das heißt, auf der Bandwechsel Deutsch geht auf jeden Fall schneller.
Viel weniger Aussetzer. Mhm. Es ist gar kein Bandwechsel da. Mhm. Sie hält eine logische Verbindung gleichzeitig auf beiden Bändern und schickt das Paket mal hierüber, mal darüber, was gerade besser geht. Mhm. Und das ist schon ein sehr schöner Vorteil.
Mhm. Das klingt gut, ja. Wie hat die Zigbee-Anbindung geklappt? Was habt ihr ausprobiert?
Da konnte man noch leider nichts ausprobieren.
Ja, wieso das?
Mangels Zigbee-Geräten. Es musste ganz schnell gehen, weil wir die Box erst letzte Woche bekommen haben.
Okay, gut. Dann kommt das ja noch, ne?
Da kommt auf jeden Fall noch was.
Da haben wir noch ein paar Sachen zum Ausprobieren. Das ist schön. Was ist euch sonst noch aufgefallen bei der 6670?
Ja, eine runde Geschichte. Das Fritz OS läuft schon. Das hat interessanterweise die Versionsnummer 7.6.1. Die anderen Boxen sind erst bei Punkt 5.8. Wird aber auch nicht statisch sein, weil für manche Boxen ja schon 7.80 erschienen ist. Und was dann in der nächsten großen Fritz OS Version wahrscheinlich 8.x kommen wird, müssen wir uns überraschen lassen.
Habt ihr schon Ideen? Habt ihr schon Vermutungen?
Tja, mehr in Richtung Smart Home, ne, vielleicht, wer weiß, weil wie wir eben gerade schon ausgewalzt haben, da kann man noch eine ganze Menge machen, wenn man jetzt Zigbee an Bord hat. Wer weiß, was da so kommt, bin ich mal gespannt drauf. Ja, ansonsten.
Ich finde ja in der Smart Home Oberfläche immer, sie ist ja ein bisschen eingeschränkt, was man auf den Boxen selber machen kann. Und vor allem muss man ja immer ganz schön viel klicken, bis man da überhaupt hinkommt. Du musst ja dich in der Fritzbox anmelden. Du musst dann sozusagen als Admin noch irgendwelche Nutzer einrichten, die jetzt vielleicht nicht sofort alle Deckzugänge löschen können, die halt so ein bisschen eingeschränkt sind, was sie da tun. Und dann muss man immer noch zwei, dreimal klicken und hat dann eine eher, ein bisschen technische Oberfläche und nicht so funktionale möglicherweise. Ne?
Ja, da könnte AVM tatsächlich nachrüsten, aber die Gangart ist die Frage. Ne? Also wenn sie das Rad neu erfinden wollen, dann dürfen wir wahrscheinlich in Fritz OS 87 noch nicht viel erwarten. aber vielleicht orientieren sie sich ja an irgendwas oder lassen tatsächlich, das wäre ein kompletter Sinneswandel, wer weiß, tatsächlich zu, dass irgendeine spezielle externe Software darauf läuft, zum Beispiel Home Assistant, gehe ich nicht von aus. Wäre Wunschdenken, wenn sie sowas zulassen. Wäre auch nicht ganz einfach, was Updates und so weiter angeht und externe Schnittstellen. Da ist auch Home Assistant, da muss man zum Teil ziemlich tief eingreifen. Aber vielleicht kommt ja irgendwas anderes. Also Node-RED zum Beispiel wäre weniger getrieben, hat aber durch NPM doch einen ziemlich großen Overhead. Also da braucht man doch relativ viel Speicher für am Ende. Ne? Also mal gucken. Wir können da nur spekulieren. AVM hat uns ja in der Vergangenheit auch schon öfter mal überrascht mit Dingen oder hat überraschend Boxen auf den Markt gebracht und so. Also warten wir einfach mal ab, was das Berliner Unternehmen sich da ausdenkt.
Also wenn ich raten müsste, würde ich für Fritz aus 8.x darauf tippen, dass die vielleicht eine Art Containerisierung einbauen. Die Prozessoren bei den besseren Boxen sind ja schnell genug. RAM kostet auch nicht mehr so viel. Dass man dann beispielsweise Node-RED in einem Container laufen lassen könnte, so eine grafische Programmierumgebung für Automatisierung. Das würde natürlich die Home-Automation-Geschichte sehr interessant machen.
Das wäre natürlich.
Das würde mich wirklich überraschen, wenn wir eine Containerumgebung auf der Fritzbox sehen. Das wäre was Neues.
Aber wäre cool, wenn das ginge. Ja. Fände ich auch gut. Genau. Ich selber scheue mich zu Hause auch. Ich habe jetzt so WLAN, Smart Home gerade, damit ich keine Zentrale brauche, weil die Fritzbox läuft. Sie steuert auch so ein paar Fritzbirnchen. Aber naja, genau, so richtig viel kann man damit noch nicht machen. Ne? Aber nochmal 10 Watt für einen Raspi, der dann irgendwie Node-RED oder sowas, da habe ich auch keine Lust drauf. Das kriege ich mit Heizung gar nicht weggespart.
Man muss aber auch überlegen, je mehr du so eine Box reinstopfst, desto größer wird dein Single Point of Failure.
Ja. Und auch die Raspi. Abhängigkeiten, wenn man da mal was Neues beim Umzug vielleicht eine ganz andere Technik braucht, eine andere Breitbandtechnik hat.
Und wenn zum Beispiel nach einem automatischen Firmware-Update plötzlich irgendwas nicht mehr geht und deine Heizungssteuerung setzt aus, die Wohnung kühlt aus, dann fühlst du dich auch nicht mehr wohl. Also manchmal ist es auch schlau, Funktionen zu trennen.
Ja, das stimmt. Jetzt ist mir die nächste Frage ist mir jetzt entfallen.
Wo geht die Reise hin?
Bei der Reise noch die Geschichte. Glaubt ihr, dass DECT noch lange drin bleiben wird? Oder machen sie jetzt vielleicht nur noch Zigbee?
Ich glaube, das Festnetz hat auch so langsam, also damit, dass die älteren Generationen doch auch versterben. Naja, doch schon, ich dachte schon an doch noch ältere Generationen,
Wir sehen nur so aus, als
würde ich denke, das Festnetz wird in den nächsten 10 Jahren irgendwann aus der Fritzbox rauskommen und damit dann auch deckt, weil wir sehen, ULE setzt sich nicht durch, macht nicht so viel Spaß. Ich denke, das wird irgendwann sein Ende finden. Wir sehen ja jetzt auch in den neueren Fritzboxen, dass der S0-Bus, der ISDN, der interne ISDN, langsam rausfällt jetzt. Ne? Also in der.
Das heißt langsam, wie lange gibt es kein ISDN mehr?
Nee, es geht darum ja nicht um ISDN, sondern also wenn du eine ISDN, eine zweiadrige ISDN reinholst, dann hast du ja den NTBA und dann kam der S0 raus. Ne? Also aus UK0 wird S0 und daran sind Telefonanlagen angeschlossen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Arztpraxis bin oder so, das ist eine größere und die hat irgendwie 10 Telefone oder so, dann hing da halt oft so eine Telefonanlage an der Wand. Und das tat sie auch mit VoIP noch, weil eben der Router aus dem VoIP-Signal einen S0-Bus gemacht hat. Mhm. Und damit konnte ich die eben weiter betreiben. Ne? Und
das waren ja gute Telefone.
Für die Lebenszeit gewesen. Ja. Aber so langsam sehen wir, das fällt jetzt weg. Ne?
Ja. Man muss also aber so denken, gesehen, ISDN ist natürlich aus den 1980er Jahren. Ne?
Ja, eben. Also von daher wird wahrscheinlich DECT dann auch eher Jahrzehnte drin bleiben, wenn die jetzt jahrzehntelang noch die alten S0-Telefone. Mein Gott, meins habe ich doch, bevor ich nach Hannover gezogen bin, habe ich mein ISDN schon weggeschmissen.
Ja, wir sehen das hier zum Beispiel an der 7270, die war ja hier das erste wirklich integrierte Gerät. Da ist der S0 ja auch schon dran, um eben das zu ermöglichen, ISDN-Telefone anzuschließen, beziehungsweise die Telefonanlagen. Und das hat auch eine lange Geschichte an der Fritzbox, deswegen ist das Wegfallen jetzt auch irgendwie was Historisches. Wir sehen ISDN trotz des Weiterbetriebs sieht hier jetzt so langsam seinen Sonnenuntergang. und in der, also ich glaube jetzt in der 7590 AX, genau, die Version 2, da fehlt er jetzt. Also eine Freundin unseres Sekretariats hat gerade letztens wohl eine gekauft und habe mich einen Anruf gekriegt, der Andrean, da fehlt irgendwie so ein Port. Das war tatsächlich eben das Thema, ne? Und ich weiß nicht, ob die 5690 Pro, also das neue Glasfasermodell, was ja jetzt irgendwann zeitnah kommen soll, ob sie das noch hat, das habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ich gehe davon aus, dass sie keinen hat, denn der Hintergrund ist, AVM musste diesen S0-Bus über einen hardwareprogrammierbaren Baustein realisieren, der selber schon nicht billig ist. Und das braucht Platinenplatz, die Bausteine kosten Geld und man muss es bei jedem Gerät auch wieder neu testen, ob alles funktioniert. Also es ist ein hoher Aufwand für eine sterbende Technik. Da muss man irgendwann sagen, danke, aber diesen Zopf schneiden wir jetzt ab.
Ja. Ich denke, wenn es dann dazu kommen wird, dass tatsächlich noch Leute Festnetztelefone nutzen wollen, dann wird das VoIP sein, dann werden das VoIP-Deckbasisstationen sein, wie es sie ja jetzt zum Beispiel von Gigasets, NOM und was weiß ich nicht was gibt, oder eben tatsächlich VoIP-Tischtelefone, weil dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich nochmal eine zusätzliche Leitung ziehen muss oder eben einen zusätzlichen Chip in der Box brauche. Ich denke, das wird sich in eine Nische hinein entwickeln, die wir in Büros und eben so Arztpraxen und so weiter sehen. Und im Privatbereich wird das wahrscheinlich einfach sterben dann irgendwann, so in 10, 15, 20 Jahren oder so. Denke ich mal.
Aber wenn man auf die lange S0-Unterstützung guckt, muss man zumindest, wenn man noch ein Decktelefon hat, braucht man jetzt nicht unruhig werden. Da werden bestimmt die nächsten Fritzboxen auch Deck noch können. Ne?
Ja, richtig. Und der Punkt ist ja, selbst wenn du für deinen Internetanschluss eine ganz moderne Box nimmst, die tatsächlich nur Internet macht und sonst nichts, du kannst eine ältere mit Deck ja dahinter schneiden. Oder du nimmst ein Decktelefon, was eine Basis dabei hat.
Ja, das geht auch, genau. Ja. Dann hat man zwar wieder ein bisschen mehr Strom, aber naja, ist dann eben die Entscheidung. Neues Telefon oder ein bisschen mehr Strom, bis das Telefon kaputt geht. Es gab übrigens
lustigerweise in der Fritzbox-Geschichte sogar mal ein Gerät, das sah aus wie ein Decktelefon mit einer etwas zu großen Basis. Ach, ich glaube, das Ding hieß 7150 oder so. Hat AFM auf einer CeBIT Ende der Nullerjahre vorgestellt, hat sich aber nicht durchgesetzt. Da war dann der Router in der Basis mit drin. Kann man machen, aber die meisten Leute wollten doch eher was Anführungsstriche Richtiges haben.
Und ich glaube auch da, wo das Kabel aus der Wand kommt ist, und man quasi den Router ja platzieren müsste, aus logistischen Gründen ist vielleicht gar nicht immer die Stelle, wo man auch seine Ladeschale haben möchte in der Wohnung.
Naja, das war aber auch früher schon so, als du noch keinen DSL-Router hattest. Da hat man halt so ein 5 Meter TAE-Kabel genommen und sich die Basis oder das Telefon dahin gestellt, wo man es haben wollte.
Ja.
Das geht bei DSL ja auch mit dem Router.
Gut. Ja, sehr schön. Ihr habt euch noch Zubehör angeguckt für die Fritzboxen. Sie sind doch so perfekt.
Ja, genau. Sie sind so perfekt, aber sie sprechen eben einen, ja, mehr oder minder semi-professionellen Nutzer an. Also sagen wir mal, also jemand, der es einfach zu Hause irgendwie in den Schrank stellt und oder auf den Tisch, wie auch immer. Ich habe mir Zubehör angeguckt, was so in diese nischigen Anwendungsfälle reingeht. Mhm. Wer zum Beispiel so als Heimadministrator sich toll findet und irgendwie das alles ordentlich haben möchte, der hat natürlich so einen 19 Zoll Schrank. Ne? Also das ist ja so ein Standardformat für Gerätegestelle und hat dort zum Beispiel sein Patchfeld für die ganze Netzwerkleitung eingebaut. Und die Fritzbox, die ist da so ein bisschen außer der Reihe. So, die kann man dann natürlich unten in den Boden reinstellen, sieht aber auch nicht sauber aus. Dann sind alle Anschlüsse hinten, das ist in dem 19 Zoll Gedanken auch nicht unbedingt drin. Und da gibt es zum Beispiel 19 Zoll Halterung für die Fritzboxen tatsächlich.
Okay.
Und da kann man die Boxen dann reinstellen, hat kurze Verbindungskabel nach vorne und hat dann alles vorne schön zum Rangieren. Mhm. Kostet auch ein bisschen was. Kostet, wenn man das tatsächlich mit allem drum und dran haben will, 140, 150 bis 200 Euro, je nachdem, wie viele kurze Pigtails man nach vorne haben möchte, also kurze Kabelstücke. Ja, solche Sachen auf jeden Fall spannend, wenn man so als Heimadmin gerne so alles als Augenschmaus haben möchte und alles so super sortiert.
So schick, ja.
Ist das eine schöne Geschichte. Was ich total ausgefallen fand, war von Refbox das Repeater-Außengehäuse. Das ist tatsächlich einfach eine Outdoor-Kiste, eine IP67 geschützte Kiste, wo man eine Steckdose drin hat und den Repeater dann da reinsteckt. Und
ach genau, die Repeater haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Da
hat AVM ja auch viel gemacht, dass sie überhaupt dieses Mesh-System eingeführt
haben. Genau, sie haben sich ein Mesh-System gebaut, ne, mit Einstellungsübertragung und so weiter. Ist auch ein riesiger Kosmos, der aber sehr gut zusammenspielt. Das Einzige, was sie bis heute nicht abdecken, sind Außeninstallationen. Also wenn ich tatsächlich einen größeren Garten habe und ich möchte da, keine Ahnung, Fußball streamen, abends, Sommer, Filmabend mit Beamer und was weiß ich nicht was, das kann ich eben nur machen, indem ich den Repeater versuche, irgendwie am Fenster zu positionieren und zu hoffen, dass es gut klappt. Und gerade wenn man so auch eine bedampfte Scheiben hat und so weiter, macht nicht sonderlich viel Spaß. Und dafür hat Refbox eben dieses Ding zusammengestellt, wo eine Elektrofachkraft dann eine Steckdose anschließt. Und theoretisch kann ich auch Außenantennen daran montieren. Also es gibt so Erweiterungssets, dass ich dann alle Antennen auch außen habe und dann habe ich wahrscheinlich super Empfang im Garten. Brauche ich natürlich eine Elektrofachkraft für. Dann, was auch ein Thema ist, ist der mobile Betrieb. AVM bedient ja seit 2011 auch den Mobilfunkmarkt. Hier haben wir ja gerade auch die aktuelle 6850 5G stehen. Die sollte man aber auf keinen Fall direkt im Auto mit einem simplen Adapter anschließen, sondern dafür will man eine geregelte Spannung haben. Und da habe ich mir mal angeguckt, was gibt es. AVM verwendet glücklicherweise einen recht konventionellen Hohlstecker mit 5,5 mm Außendurchmesser und 2,5 mm Innendurchmesser. Das heißt, dafür kann ich mir einfach so Netzteile besorgen, heißen die oft, aber es sind im Endeffekt DC-DC-Spannungsregler, die mir eine saubere 12-Volt-Spannung ausgeben. Beim Auto kann ich auch locker mal 15 Volt drauf haben, wenn die Lichtmaschine schnell dreht. Das will ich hier das nicht drauf die haben. Mit
so, ein Handy-Ladedingens, der spielt da noch halbwegs.
Ist eine Glückssache.
Aber die ist auf gar keinen
Fall. Ein Weitbereichseingang. Okay. Musst du auch einen umgekehrten Fall betrachten, wenn du zum Beispiel einen Diesel anwirfst und die Glühkerzen legen los, dann sagt die Bordspannung auch mal deutlich unter 10 Volt ab.
Ja, genau.
Okay. Damit muss sowas zurechtkommen und das macht so eine Fritzbox nicht unbedingt.
Nee, die vertraut ja darauf, hier steht ja auch klar hinten drauf, eine AVM macht sich das hier schon, achtet hier schon darauf, schreibt, welche Netzteile benutzt werden dürfen und wenn ich da was anderes, also wenn ich da 15 Volt reinrudere und der Eingangskondensator raucht aus irgendwelchen Gründen ab,
dann ist das definitiv keine Garantie.
Dann ist das definitiv keine Garantie, weil das heißt, ich nehme einfach so einen Spannungsregler dafür, die kosten nicht die Welt. Und wenn ich dann im Camper unterwegs bin, kann ich das Gerät einfach super unterwegs benutzen. Mhm. Und was auch interessant ist, ich kann das sogar mit einer Powerbank betreiben. Nämlich, wenn ich ein USB-C-Trigger-Kabel benutze. Wenn meine Powerbank 12 Volt ausgeben kann, das ist Teil der USB-Power-Delivery-Spezifikation, dann kann ich so ein kleines Käbelchen kaufen, was im Stecker einen Chip hat. Und das tritt dann die Quelle. Also ich kann auch Netzteile nehmen oder eben diese Fahrzeugeinsätze, die es so gibt für Schiffe und Camper und so. Das tritt dann die Quelle und sagt, gib mal 12 Volt und dann liegen hier eben 12 Volt an, aus einem USB-C-Anschluss.
Oh, das heißt, sobald man Glück hat, dass man quasi eine Spannung braucht, die USB-C-Power-Delivery, die hat ja so 10 verschiedene Spannungsarten irgendwie. Und dann kann man mit so einem Steckerchen dann genau das hinten rauskriegen.
Ja, genau. Und die gibt es wirklich für ein Apfel und ein Ei. Also gerade wenn man sie zum Beispiel bei AliExpress bestellt aus China, bist du irgendwie bei 5 Euro für so ein 1,20 Meter Kabel, was dann eben die Quelle tritt. Der einzige Nachteil ist natürlich, ich muss, also wenn ich der Box 5 Volt gebe, das ist ja die USB-Basisspannung und es dauert so lange, dass die Quelle auf 12 Volt umschaltet, dann kann es halt sein, dass einfach intern, je nachdem, ist wieder die Frage, welche Box, welche CPU, welche Chips sind davor, einfach sagen, keine Ahnung, was ich mit den 5 Volt soll, aber ich boot hier jetzt nicht. Das heißt, dann musst du erst den Stecker reinstecken. Also und
das liegt
Box,
quasi an der USB-C-Spezifikation. Eine Zeit lang kommt das USB, der uralte
USB-Standard
raus, bis sie miteinander gequasselt haben.
Dauert normalerweise nur Millisekunden. Also, aber es kann natürlich auch mal länger dauern. Aber sowas ist natürlich total spannend, weil ich kann dann das Gerät auch einfach im Camper benutzen. Ich kann zum Beispiel die VPN-Funktion zu mir nach Hause benutzen, solche Dinge halt. Ne? Das klappt
diese,
damit total super.
Diese Adapter sind da jetzt auch gar nicht AVM-spezifisch. Damit könnte man ja auch, weiß ich nicht, alte Notebooks betreiben oder was auch immer, was eben in den USB-C-Spannungen so drin ist.
AVM selber bietet tatsächlich für die Fritzboxen kaum Zubehör. Man muss zum Beispiel anfragen, um irgendwie ein neues Netzteil zu kriegen. Das heißt, da sind andere, die bedienen das wesentlich mehr. Ne? Ja, genau. Und was natürlich auch noch ein spannendes Thema ist, ist, wenn man in der Pampa wohnt, dann kommt ja oft der Schock, wenn man sich darüber vorher keine Gedanken gemacht hat. Die Internetversorgung ist unglaublich schlecht. Die Gemeinde sagt, ja, innerhalb der nächsten 4 Jahre gucken wir mal, dass wir eine Glasfaser irgendwie dahin ziehen. Ist natürlich blöd. Externe Mobilfunkantennen sind wirklich, können unglaublich viel helfen. Und wir sehen das bei den Fritzboxen bis auf die 6840, lass mich lügen. Also fast alle Mobilfunk-Fritzboxen haben externe Antennenanschlüsse. Wir sehen auch die zwei hier. Und wenn ich da eine Antenne aufs Dach setze und in die entsprechende Richtung richte, dann kommt hier garantiert mehr an. Also wenn ich unten, wenn ich das Ding ans Fenster stelle und es geht so einigermaßen, dann ist praktisch garantiert, wenn ich auf dem Dach eine vernünftige Antenne installiere und die in die richtige Richtung ausrichte, dann habe ich viel mehr Spaß damit. Mache ich zum Beispiel auch privat, so bei befreundeten Familien ab und zu mal, da habe ich so zwei, die ich betreue. Und also da sehen wir Steigerungen zum Teil von 5 auf 75, 80, 90, 100 Megabit und bei 5G ist es dann auch nochmal mehr.
Was du denn immer zuerst tun solltest, natürlich geh mit der Fritzbox mal möglichst weit nach oben und guck, was sich verändert.
Mhm.
Und wenn du siehst, ja, dann geht es wesentlich besser, dann kann man überlegen, so eine Außenantenne oben ranzuschrauben.
Auf jeden Fall.
Man kann die da ja hinstellen, wo quasi der beste Empfang ist, um dann das WLAN im Haus zu verteilen, brauchst du notfalls eine Option, halt einen Repeater.
Ja. An, ne? Ja. Ja, das ist auch immer die Empfehlung. Also wenn man die Antennenleitungen länger macht, das macht oft viel kaputt auch, weil die eben haben eine Dämpfung und so. Richtig dicke Antennenleitungen, die will man einfach nicht bezahlen. Das heißt, Antennenleitung kurz halten, Fritzbox notfalls halt auf dem Dachboden positionieren und dann eben mit Repeatern intern, also oder beziehungsweise Access Points am besten, ne, mit Kabel dann verteilen. Und dann hat man auch auf dem Land oft sehr gute Ergebnisse. Also der LTE-Ausbau ist in Deutschland sehr gut vorangeschritten und oft sind es einfach, ist es die Positionierung und eben die Antennen, die dann die Leute fluchen lassen und da kann man eine ganze Menge verbessern, wenn man sich da ein bisschen Gedanken drum macht. Ich habe in dem Artikel auch nochmal genauer beschrieben, wie man zum Beispiel rauskriegt, wo die nächste Basisstation ist und wo man die Antennen dann hinrichten muss.
Das ist ja spannend, ja. Kann man den WLAN-Empfang auch verbessern mit externen Antennen?
Eingeschränkt. Mhm. Es gibt so Antennen-Kits, wo du externe Antennen für diese modernen Boxen bekommst, aber man muss sich überlegen, ob man das wirklich braucht. Das hängt von der räumlichen Situation ab. Mhm. Diese Antennen, die besser bündeln, die machen aus der nahezu kugelförmigen Abstrahlung eher so eine donutartige Flache. Das heißt, die ganze Geschichte bekommt eine Richtwirkung.
Ah, ja.
Und dann musst du gucken, wie orientiere ich diesen Donut, wie richte ich die Antennen aus, damit die Ecke, die ich versorgt haben will, auch tatsächlich versorgt wird. Da muss man auch viel probieren.
Mhm.
Klar. Und das selber einbauen ist auch nicht gerade trivial. Deswegen bietet dieser Anbieter Frixtender auch fertig umgebaute Boxen an.
Mhm.
Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man sich überlegen sollte.
Die Boxen haben dann keinen Anschluss, also man schraubt nicht
richtig
und das unter das Wand.
Das ist nicht so einfach wie Gardena, sondern da musst du die Box öffnen mit den Patchkäbelchen auf der Platine. Und diese Antennen sind nur so richtig dünne und sehr feine Steckerchen angeschlossen.
Ja.
Rumhantieren, das ist nicht was für jeden, für mich schon mal gar nicht ohne Lupe.
Mhm.
Meine Strategie persönlich ist dann eher, ich flute das Haus mit Repeatern, die ich idealerweise über LAN-Kabel anbiete.
Mhm.
Das heißt, da, wo ich schnelles WLAN brauche, kommt so ein Repeater hin und ich versuche irgendwie ein LAN-Kabel zur Box zu ziehen. Das ist meistens die effizientere Lösung.
Und auch ohne Lupe und ohne Aufbrechen.
Ja, genau. Ja, also diese Frixtender-Pakete, die sind schon nicht ohne. Da wirklich, also da musst du auf diese ganz kleinen Prüfbuchsen auf der Platine aufstecken. Das ist eine Aufgabe, muss man dazu sagen. Diese fertigen Boxen, kleine Korrektur, die gibt's bei Refbox. Die kosten aber doch über 100 Euro mehr als die Werksmodelle.
Mhm.
Und ich bin auch ganz großer Fan von eben dem Access Point Betrieb, weil da man auch die Kanäle auseinanderziehen kann. Das macht insgesamt mehr Spaß. Gerade ist es für, also gerade wenn man irgendwie eine Glasfaser hat mit 500 oder 500 Megabit oder sogar ein Gigabit, ist das eigentlich alternativlos, da einfach Access Points hinzutun, wenn man die Leistung erreichen will.
Was der Punkt ist so ja auch. Access Point ungefähr? Was kosten die
Fritz? Hängt vom Modell ab, aber das fängt so bei 70, 80 Euro an.
Also günstiger als die Fritzbox mit eingebautem.
Der Punkt ist aber, wenn du eine Fritzbox hast und die mit besseren Antennen ausstattest, hast du nach wie vor nur einen Access Point, um den sich alle balgen.
Ja.
Wenn du zwei hast, Repeater und Box, dann können die Clients sich auch verteilen.
Mhm.
Denn die Geräte arbeiten ja meistens auf unterschiedlichen Frequenzen und da können die dann halt gleichzeitig.
Mhm. Ist also viel empfehlenswerter. Ja. Das klingt sinnvoll.
Es hängt von deiner persönlichen Situation ab. Wenn du wenn du alleiniger Nutzer bist und eine relativ langgestreckte Wohnung hast, dann kann dir so diese Frixtender-Lösung was bringen.
Mhm.
Aber wenn du eine Familie hast mit vier Leuten, jeder hat ein paar Smart Gadgets, die ins WLAN wollen, dann ist meistens die Lösung mit mehreren Basen, also Repeater am Kabel und Box, die schlauere.
Ja. Ja, cool. Okay, fällt euch noch was ein? Haben wir was vergessen?
Ja, ich glaube nicht.
Wir haben viel geredet über Fritzboxen, die 20 Jahre ungefähr Revue passieren lassen. wir kriegen natürlich viele Leserrückmeldungen, wenn es so spannende Themen gibt. Unsere Leser können ja bei uns Fragen bei Konfigurationsproblemen einreichen. Oft können wir auch weiterhelfen. Und teilweise kommen da auch sehr interessante Rückmeldungen, in was für Situationen die Fritzboxen eingesetzt werden. Insofern der Aufruf, wenn ihr was richtig Exotisches mit der Fritzbox gemacht habt, schreibt uns mal.
Ja. Welche E-Mail-Adresse?
netze@ct.de.
netze@ct.de, sehr schön.
Ja, ansonsten bin ich natürlich gespannt, was wir hier in 10 Jahren so sagen werden über diese Modelle, die jetzt heute hier stehen und was dann hier auf dem Tisch stehen wird. Ich denke, es wird in Richtung, im Moment sind wir ja bei Gigabit-PON, also Glasfaser mit optischen Splittern. Und wir sehen bei der 5690 Pro, da sind wir ja schon bei XGS-PON 10 Gigabit. Wo werden wir wohl in 10 Jahren sein? Reden wir über 25 oder 40G? finde ich auf jeden Fall spannend, darüber so ein bisschen nachzudenken. Auch gerade, weil eben die Reise da auch hingeht. Ne? Also wir sehen einfach extrem viel mehr Datenrate. Wir sehen immer mehr Anwendungen, die mehr Datenrate benötigen. Und ich denke, auch AVM wird darauf in den nächsten Jahren reagieren. Da bin ich einfach gespannt, was kommt da und vor allen Dingen, wo wird AVM noch Funktionen nachrüsten? Also wie weit in Richtung Software wird sich AVM eigentlich öffnen? Sehen wir die Container? Wer weiß.
Ja.
Aber wir werden ja berichten. Wir werden ja berichten.
Auf jeden Fall.
Aber erstmal muss die Faser an jedes Haus kommen. Dann
das, auch mit 10 Gigabit zu öffnen. Aber daran arbeitet man ja in Deutschland jetzt mittlerweile glücklicherweise relativ gut und verabschiedet sich sogar schon an einigen Stellen von DSL. Also wir sind auf jeden Fall mittlerweile auf den richtigen Weg gekommen.
Na endlich, genau. Wir haben es nur kurz gesagt, man verabschiedet sich von DSL. Ich glaube, da braucht ihr alle noch keine Angst haben. Ihr werdet benachrichtigt, bevor DSL euch abgeschaltet wird. Das sind Pilotprojekte, wo so ein paar Straßenzüge.
Die laufen teilweise schon.
Ja. Aber genau, und alle Beteiligten werden versucht, mit an Bord zu holen, sodass man da Lösungen findet für die einzelnen Leute. Bis es flächendeckend abgeschaltet wird, das wird noch ein paar Jahre.
Das wird nicht einfach so passieren. Das wird Stück für Stück, denke ich, passieren. Und dann irgendwer muss die Gehäuse ja auch von der Straße nehmen. Die kosten ja auch alle Geld. Ich denke, das wird auch, genauso wie der Glasfaserausbau, wird das einfach nach und nach erfolgen. Und dort, wo Glasfaser gut läuft, solide läuft und nicht zweimal der Bagger durchgehauen hat. Ich denke, da wird DSL dann irgendwann auch abgeschaltet.
Gut. Aber ist ja auch schön zu hören, dass die Fritzboxen jetzt 10 Gigabit Glasfaser dann schon alle können, die Glasfaser.
Noch nicht alle.
Die neueren.
Die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die 55er-Reihe, die kann auf jeden Fall auch 10 Gigabit per Glasfaser. Das haben wir auch schon im Labor ausprobiert.
Aber das sind ja auch Pilotprojekte, die da bei der Telekom zum Beispiel laufen, die mit XGS-PON Tests einfach fahren. Da wird vorher viel getestet. Auch AVM ist ja regelmäßig bei diesen Plug-Fests dabei, wo man dann ausprobiert, welcher D-Slam, welcher GPON-OLT denn jetzt kompatibel ist und wo es Probleme gibt. Also ich gehe davon aus, dass AVM von seiner Politik, dass die Geräte doch solide funktionieren, dass sie stabil sind, dass sie rauskommen in einem Zustand, in dem man nicht nochmal 5 Updates braucht, damit die Grundlagen funktionieren, nicht abgehen wird. Ich denke, wir werden weiter sehen, dass die Geräte gut funktionieren, dass sie sich dadurch auch beweisen und dass vor allen Dingen auch die Anbieter gucken, dass sie gemeinsam mit den Routerherstellern uns Dinge vorsetzen, die gut funktionieren und die nicht total wackelig sind am Anfang. Und da wird, denke ich, bis wir in den 10 Gigabit Glasfaserbereich im Privatkundenbereich kommen, wird noch viel probiert, viel getestet und ich denke, dann kriegen wir was vorgesetzt, was einigermaßen klappt.
Oh, das klingt ja gut. Ich bin gespannt. Ich kriege nur 1 Gigabit momentan.
Nur.
Das reicht ja auch erstmal.
Ja, genau.
Ja,
sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wenn euch das gefallen hat, vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns und bleibt in den Podcastern schön drin und hört uns weiter. Das wird uns sehr freuen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Weitere Infos findet ihr auf ct.de. Wir haben dann noch ein paar schöne andere Podcasts, das Bitrauschen und CT3003 zum Beispiel auf YouTube. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken von uns. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Bye, bye. Tschüss.